Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Yo!
Entschuldigung, bin ich richtig? Ist das hier der Himmel?
Yep, das ist der Himmel.
Ah, und Sie sind?
Ich bin der Petrus.
Ah, sehr erfreut. Und kann ich jetzt rein?
Wer bist du?
Achso, ja, ich bin Luther, Martin Luther.
Luther! Dich habe ich mir irgendwie anders vorgestellt.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich hatte gerade noch meine Robe an, aber irgendwie, als ich hochkam, hatte ich dieses Zeug, das ist... Entschuldigung.
Ja, wir müssen hier oben auch mit der Zeit gehen, weißt du?
Wir müssen hier mit der Zeit wieder gehen?
Nein, nein. Also, was wolltest du nochmal?
Na, ich will rein. Was sonst?
Oh, dann muss ich dir erst ein paar Fragen stellen.
Ja, ja, ich weiß. Solus Christus, sola gratia, sola fide.
Was?
Naja, alleine Christus, allein aus Glaube, allein durch Gnade.
Ja, ja. Also, wie hast du dich mit meinen Nachfolgern verstanden?
Bitte, mit wem habe ich mich verstanden? Wie?
Mit meinen Nachfolgern, den Päpsten, den Vertretern Gottes auf Erden. Ich glaube, bei dir war es Leo der Zehnte?
Och, geht so. Alles in allem glaube ich ganz okay. Das, natürlich gab es ja das eine oder andere.
Hey Mann, ich hab dich nur verarscht. Komm rein.
Ja, sehr witzig.
Willkommen im Himmel. Mach's dir bequem. Ja. Gegessen wird um 6. Ich bin gleich zurück.
Der wackelt.
Ja, müssen wir bei Gelegenheit mal reparieren.
Ah ja, okay. Sag mal, was gibt's denn zum Abendessen?
Schwarzbrot, Käse, Wurst mit Apfelsaftschorle.
Ah. Und morgen?
Naja. Schwarzbrot, Käse, Wurst, kannst du aber auch Toast haben.
Okay. Ich will ja jetzt nicht meckern oder so, aber was ist mit dem Festmahl und dem Wein und den ganzen Köstlichkeiten und vielleicht mit ein bisschen Bier?
Hör mal, Martin, du wirst doch wohl nicht glauben, dass ich wegen uns beiden jetzt das Kochen anfange.
Oh. Das... Oh, ich hätte nicht gedacht, dass der schmale Weg so schmal ist. Kommen da noch mehr?
Keine Ahnung. Gibt es da ein Problem, dass du mit mir die Ewigkeit verbringen sollst?
Nein, nein, nein. Obwohl...
Ich gehe mal den Tisch decken.
Was soll ich so lang machen?
Du kannst dir den Stuhl reparieren.
Mit was?
Mit dem Akkuschraubenzieher.
Bitte, wie geht das?
Hier... Nimmst du jetzt den Schrauben, die musst du fester anziehen.
Okay. Wow, was für eine Technik. Hey. Wow. Ach, hätte ich doch nur was zu lesen mitgenommen.
Ich sehe was, heißt unsere Reihe. Und in diesem Stück habt ihr ein bisschen Einblick bekommen, wie Sebastian, der Leiter unseres Theaterteams, Luther in diesem Falle, den Himmel sieht. Er hat mir erzählt, er hätte eine Vision gehabt und er wollte das in ein Stück fassen und er... Nun ja, und ich habe gedacht, klopfen wir das mal kurz ab, was er da gesehen hat. Wie in sämtlichen Witzen über dieses Thema begegnet einem in Sebastians Himmel also tatsächlich Petrus an der Tür. Ich halte das für eine relativ volkstümliche Vorstellung. Aber lassen wir das mal so. Was mir gefällt, Luther kommt rein, weil Luther fand ich schon immer gut und Luther würde ich gerne treffen, wenn ich im Himmel ankomme. Was mir auch gefällt, ist ein gewisser Humor. Man lacht über sich selbst. Und es gibt moderne Technik in Sebastians Himmel. Es gibt Männeraufgaben zu erledigen. Nicht nur Harfe spielen. Und man hat den Eindruck, wenn man länger hätte zustauen können, dann glaube ich, irgendwie wäre Petrus doch irgendwie mit einem Festmahl zurückgekommen und hätte auch noch ein Kastenbier aufgetrieben oder so. Was mir nicht gefällt, leider ist Sebastians Himmel relativ übersichtlich, klein, wirkt auch langweilig zum Schluss. Und wenn zu Petrus Lebzeiten, nein, wenn zu Luthers Lebzeiten wirklich er praktisch der Erste ist, der da jetzt also dem Petrus da begegnet, der seit Petrus gelebt hat sozusagen an seiner Tür klopft, dann rechne ich mir irgendwie selber nicht so richtig viel Chancen aus, auch reinzukommen. Das finde ich nicht so schön. Okay, aber verlassen wir mal Sebastians Vision vom Himmel. Ich habe gestern versucht herauszufinden, wie viele Leute in unserem Land glauben eigentlich, dass es in irgendeiner Form, irgendeine Art von Leben nach dem Tod gibt. Sowas wie den Himmel. So richtig verlässliche Daten habe ich aber im Netz nicht gefunden, Herr Google. In meinem Regal steht noch so eine Shell-Jugendstudie aus dem Jahr 2000. Dann habe ich gedacht, okay, dann bemühe ich die mal, weil die fragen auch Religionen immer ab. Und da, also im Jahr 2000, waren es rund 30% der Jugendlichen in Deutschland, die mit irgendeinem Weiterleben nach dem Tod irgendwie rechnen. Hast du eine Vorstellung davon, was auf dich zukommt, wenn es mal so weit ist? Und ob da überhaupt was auf dich zukommt und wenn da was auf dich zukommt, hast du eine Vorstellung, was, wie das dann aussieht? Das hier war nicht ernst gemeint, ne? Aber irgendeine Vorstellung machen wir uns vielleicht. Und wenn du ein Bild von dem hast, was da vielleicht käme, macht das irgendwie irgendwas mit dir jetzt, heute? Das ist ja so eine Psychologenfrage, macht das irgendwas mit dir, ne? So. Ich meine, gibt das deinem Leben irgendwas? Gibt es dir in irgendeiner Form Kraft, Zuversicht oder so? Oder ist das nur so eine Art Zukunftsmusik, die, ja, man stellt sich halt irgendwie hoffentlich so vor, dass da irgendwas kommt, aber das hat im Grunde für hier und jetzt fast keine Bedeutung. Das ändert den Tag nicht so. Ich denke ehrlich gesagt nicht so oft an den Himmel. Muss ich sagen. Sollte man als Pastor vielleicht. Könnte sein, vielleicht, immerhin ist das so ja so das Produkt, was die Kirche zu verkaufen hat, ne, den Himmel. Ich denke oft nicht weiter als bis nächste Woche. Morgen zum Beispiel habe ich frei. Daran denke ich. Oder ich denke an den 29.12. und hoffe, die Chancen stehen auch gut, ich werde dann irgendwo in den Alpen Skifahren an diesem Tag. Und den Tag danach auch noch. Kurz, aber immerhin. Oder ich denke manchmal auch noch an Anfang Januar und ich denke daran, dass da so unendlich viel Arbeit bis dahin noch zu machen ist und wie man das hinkriegen soll überhaupt und so. Aber viel weiter denke ich selten. Manchmal schon, natürlich, wenn wir mit unserem Team zum Beispiel zusammensitzen und darüber nachdenken, was könnte sich aus Kirche im Kino, aus City Church entwickeln, wenn wir mal 3-4 Jahre nach vorne denken und so, dann träumt man so ein bisschen und macht Pläne. Aber sonst an so einem normalen Tag, da ist es manchmal nicht mehr als 1 oder 2 Sekunden am Tag, wo ich mal weiter denke, als an nächste oder übernächste Woche. Und das ist auch so schlecht nicht. Immerhin ist es jetzt der einzige Moment, in dem Leben sich abspielt. Wir leben viel zu wenig im Jetzt. Wir leben manchmal viel zu viel in der Zukunft, allerdings indem wir uns Sorgen über das machen, was da kommt. Oder in der Vergangenheit, weil damals alles besser war oder so. Also so schlecht ist das nicht, im Hier und Jetzt zu leben. Der Mann allerdings, der uns diese Reihe beschäftigt, ja, der lebte vor 2700 Jahren voll im Jetzt, im damaligen Jetzt, aber er hatte auch einen wachen Blick für die Zukunft. Er sah etwas, was andere nicht sahen. Jesaja ist unser, ich sehe was du nicht siehst, Mann. Vor 2 Wochen habe ich versucht, ein bisschen euch ein Bild davon zu malen, von dieser Person, wie viel man über ihn wissen kann. von seiner Zeit, in der er lebte. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Für die, die nicht da waren, er gehörte wahrscheinlich zum Umkreis der Führungsriege Jerusalems im 8. Jahrhundert vor Christus. Sein Land ist ein kleines Land, Juda, eingequetscht zwischen Weltmächten und anderen kleinen Ländern, die Stress mit den Großen und Stress untereinander haben. Und ein Volk, besonders im Nordwesten, ist so gerade auf dem Vormarsch, schwingt sich zur Weltmacht auf: Assyrien. Und Jesaja ist ein Mann mit Einfluss, er hat Kontakt zum König. Und er ist ein Mann ohne Einfluss, denn was er sagt, das wird zwar gehört, aber es wird nicht ernst genommen. Er prophezeit in seinem Buch, wenn man das im Alten Testament sucht, in diesen Schriften, die zu einem Buch zusammengefasst worden sind, er prophezeit das Ende seines Staates, seines Volkes. Er sagt, nicht mehr lange, dann werden fremde Herrscher hier das Sagen haben und vorher werden sie unser Land platt machen und die Einwohner deportieren. Und solche Nachrichten, vor allen Dingen, wenn das einer über Jahre, über Jahrzehnte predigt, hört man nicht gerne. Nimmt man vielleicht auch irgendwann nicht mehr ernst. Jesaja war einer, der mächtig ärgerlich war, zornig war über die Zustände in seinem Land, die sozialen Zustände in seinem Land, die soziale Ungerechtigkeit, die er sah. Und er sagte, Gott ist das auch. Also Gott ist genauso zornig. So, Jesajas Buch, das dicke Buch, ist voll von dunklen Ankündigungen des Untergangs und voll von einer heiligen Wut über die Ungerechtigkeit und die Scheinheiligkeit in seiner Zeit. Aber dazwischen tauchen immer wieder Texte auf, die sind anders. Vor zwei Wochen war es nur der letzte Satz in einem Text. Da war die Rede davon, dass Gott dieses Volk, so sagt er, absägen würde wie ein Baumstamm. Aber dann im letzten Satz sieht er, und in diesem Baumstamm, Da treibt ein junger Spross raus. Da treibt neues Leben raus. Da wird in Zukunft wieder etwas Lebendiges draus entstehen. Achim hat letzte Woche über einen Text geredet, wo dieses Volk mitten in seiner Dunkelheit ein Licht sieht. Ein Licht, das von einem Kind ausgeht, das geboren wird und mit dem sich neue Hoffnung verbindet. Und die Christen haben diese Ankündigung Jesajas natürlich später auf das Kind Jesus bezogen. Und heute geht es wieder um einen dieser hellen Texte mitten zwischen den dunklen. Und Jesaja sieht in diesem Text in die ferne Zukunft, so sagt er. Er sieht ein Friedensreich. Wieder redet er von diesem Trieb, von diesem Spross, aus diesem abgeschlagenen Baumstumpf. Und dann weitet sich sein Blick, wir lesen den Text gleich, und redet von dem Reich, das durch dieses Kind, durch diesen Mann, der daraus entstehen wird, kommen wird. Und was er beschreibt, das ist dann irgendwie plötzlich nicht mehr von dieser Welt. Was er beschreibt, das würden wir heute den Himmel nennen. Jesaja 11, 1 bis 10 steht der Text, um den es heute geht. Ihr seht ihn hier vorne. Jedenfalls den ersten Teil seht ihr jetzt gerade. Ein Spross wächst aus dem Baumstumpf Isai. Isai ist der Vater Davids gewesen und David war der große König der Vorzeit. Ja. Also aus diesem Baumstumpf Isai, den Vorfahren, wächst ein Spross. Ein neuer Trieb schießt hervor aus seinen Wurzeln. Ihn wird der Herr mit seinem Geist erfüllen, dem Geist der Weisheit und Einsicht gibt, der sich zeigt in kluger Planung und Stärke, in Erkenntnis und Ehrfurcht vor dem Herrn. Gott zu gehorchen ist ihm eine Freude. Er urteilt nicht nach dem Augenschein und verlässt sich nicht aufs Hörensagen. Den Entrechteten hilft er zum Recht. Für die Armen im Land setzt er sich ein. Seine Befehle halten das Land in Zucht. Sein Urteilsspruch tötet die Schuldigen. Da spürt man wieder diesen Zorn heraus auf die Ungerechtigkeit, die er in seinem Land sieht. Auf die Zustände, vor allen Dingen auf die Großen seiner Zeit, die Reichen seiner Zeit, die Mächtigen. Gerechtigkeit und Treue umgeben ihn wie der Gürtel, der seine Hüften umschließt. So, und dann wird es ein wenig zoologisch. Dann wird der Wolf beim Lamm zu Gast sein, der Panther neben dem Ziegenböckchen liegen. Gemeinsam wachsen Kalb und Löwenjunges auf. Ein kleiner Junge kann sie hüten. Die Kuh wird neben dem Bären weiden und ihre Jungen werden beieinander liegen. Der Löwe frisst dann Häcksel. Also die Gärtner unter euch, die häckseln ja manchmal Zeugs. Ja, das muss also irgendwie klein gehackter Stroh sein, oder was? Löwe frisst ein Häcksel wie das Rind. Der Säugling spielt beim Schlupfloch der Schlange. Das Kleinkind steckt die Hand in die Höhle der Otter. Niemand wird Böses tun und Unheil stiften auf dem Zion, Gottes heiligen Berg. Zion ist ein anderes Wort für den Berg Jerusalems, wo der Tempel steht, für diese Stadt Jerusalem. So wie das Meer voll Wasser ist, wird das Land erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn. Wenn jene Zeit gekommen ist, dann wird der Spross aus der Wurzel Isais als Zeichen dastehen, sichtbar für die Völker. Dann kommen sie und suchen bei ihm Rat. Von dem Ort, den er zum Wohnsitz nimmt, strahlt Gottes Herrlichkeit hinaus in die Welt. Jesaja sieht ein Friedensreich. Klick mal eine Folie zurück, wieder auf den ersten Teil dieses Textes. Aus Worten wie diesen, aus den Worten vom Spross, das ist nicht die einzige Stelle, wo dieses Wort vorkommt. Vom Spross aus dem Baumstumpf, aus alten Prophezeiungen, auch Jesaja ist nicht der Einzige, der solche Prophezeiungen da hatte und die im Alten Testament verschriftet wurden. Diesen Prophezeiungen, dass eines Tages ein König geboren werden wird, ein besonderer König, ein Mann von nie dagewesenem Kaliber, ein geisterfüllter Mann, ein weiser Mann, einer, der Gerechtigkeit durchsetzen wird, einer, der Frieden schaffen wird. Aus diesen Prophezeiungen entstand im Judentum in den folgenden Jahrhunderten die Messias-Hoffnung. Also die Hoffnung eines unterdrückten Volkes, irgendwann schickt Gott einen Retter, einen neuen David, einen Messias. Messias kommt von diesem Wort, von dem hebräischen Wort, das für Gesalbter steht. Und gesalbt, Salben war damals im Prinzip eine Handlung, mit der man jemanden zum König weihte. Vielleicht so ein bisschen an der Stelle einer Krönung oder einer Ernennung. Ja, also ein Gesalbter ist einer, der König werden wird. Die Messias-Hoffnung entstand aus diesem und anderen solchen Texten. Denn die Zukunftsahnung Jesajas darüber, dass diesem Volk Untergang und Vernichtung bevorsteht, die bewahrheiteten sich in den folgenden Jahrhunderten. Die Babylonier haben das kleine Land 587 vor Christus tatsächlich platt gemacht. Die Babylonier waren die nach den Assyrern so richtig stark wurden. Und danach ist das Land Israel im Prinzip nie wieder ein richtig freies Land geworden. Manchmal hat es heftig darum gekämpft und es fast wiedererlangt, aber immer waren im Prinzip die anderen zu groß. Man könnte fast sagen, bis zur Neugründung im letzten Jahrhundert war das so. Die Babylonier wurden irgendwann von den Persern abgelöst und dann konnten die deportierten Juden auch wieder zurückkehren, aber dann kam Alexander der Große, dann kamen irgendwie zwischendurch nochmal die Ägypter, dann kamen die Syrer. Und zur Zeit Jesu sind es dann die Römer, die Israel wie sonst auch den Rest der Welt irgendwie in eiserner Hand haben. Und 70 nach Christus machen die Römer dann auch so richtig Schluss. Zerstören Jerusalem und den Tempel vor allem. Okay, aber bis dahin kämpfte man im Judentum hartnäckig und mutig um Identität, um Existenz in Zeiten von Unterdrückung. Man hoffte und man erwartete aufgrund solcher alten Texte, da kommt irgendwann der Messias. So. Man hoffte auf einen politischen, militärischen Führer, einen Befreier und auf das Friedensreich, was dann käme. Nur was Jesaja da sieht, das geht ja weit über ein befreites Israel hinaus oder so. Was Jesaja da formuliert, das ist ja mehr oder weniger utopisch. Die ganzen Bilder von dieser friedlichen Fauna. Jetzt müssen wir, glaube ich, wieder eine Folie weiterklicken, damit ihr das lesen könnt. Also, dass da die grasfressenden Tiere mit den Raubkatzen, den Schlangen, den Bären, alles lebt da so friedlich nebeneinander. Die kleinen Kinder spielen da auch noch. Alle ernähren sich von Heu. Vielleicht kennt ihr dieses Video, wo zwei, Anfang der 70er, glaube ich, so zwei langhaarige Flower Power Typen ein Löwenbaby irgendwie gekauft haben, glaube ich, und zu Hause bei sich in ihrer Londoner Wohnung aufziehen und leben dann irgendwann mit dem ausgewachsenen Tier wie mit so einem großen Hund und nennen es Christian. Und irgendwann wird er aber zu groß, beziehungsweise er frisst einfach zu viel, also finanziell geht das nicht mehr. Und sie wildern ihn aus in Afrika. Und dieses Video zeigt dann die Szene, wo sie ein Jahr später diesen Löwen wieder treffen wollen. Und man warnt sie davor, irgendwie muss das so ein Wildpark sein, wo es also auch irgendwie Wildhüter gibt, die wissen, wo er sich jetzt wohl aufhält oder was, und der warnt sie davor, dass es nicht gesagt ist, dass er sie wiedererkennen wird. Und wenn das nicht der Fall ist, dass es dann dumm laufen könnte, diese Begegnung. Das Video zeigt dann, wie sie da beide stehen, warten in der Wildnis, das Tier nähert sich, es fängt an, auf sie zuzulaufen, und dann springt es dem einen an den Hals und umarmt ihn wie so ein tollpatschiger Bär und schlägt ihm das Gesicht ab, und sie tollen da rum wie mit einem großen haarigen Hund oder so. Also wenn ihr das nicht kennt, müsst ihr mal schauen. Fast ein bisschen rührend. Einfach Google Löwe Christian wiedersehen oder so, dann wird ihr das finden. So ungefähr, ne, ist das, was Jesaja da sieht. Das Bild da oben zeigt jetzt nur eine friedliche Welt zwischen einem Menschen und einem Hund. Aber weil ich Hunde nicht so besonders gern habe, ist das schon relativ viel an übernatürlichem Frieden zwischen diesen Geschöpfen, finde ich. Nun gut, also ich gebe zu, das ist ein kitschiges Bild. Also dieses, was ich da dran habe, aber auch das Bild Jesajas, meine ich. Ein bisschen kitschig, aber eben ein Bild für Frieden. Für totalen, absoluten Frieden zwischen Geschöpfen, die normalerweise von Natur aus verfeindet sind. Hier sieht Jesaja mehr als ein wiederhergestelltes Land Israel, was wieder irgendwie so seinen eigenen Platz gefunden hat, sondern hier sieht er den Himmel. Die neue Welt. Die neue Welt. Und sie wird hoffentlich nicht nur aussehen wie so ein großer Wildpark, wo Raubtiere nichts mehr Gescheites zu fressen kriegen. So empfinde ich das immer, wenn ich das da lese. Ein Löwe, der Heu frisst. Aber es wird eine Welt sein, wo Frieden nicht nur Waffenstillstand ist und nebeneinander existieren und die Abwesenheit von Krieg oder sowas, sondern eine neue, andere Dimension von Leben. Ich habe mir das kürzlich mal versucht vorzustellen. Ich bin durch Würzburg gefahren mit dem Auto. Versucht mir vorzustellen, wie wäre das jetzt, wenn ich jetzt hier rumkurve und ich wäre schon da. Und das hier um mich rum wäre diese neue Welt. Ich finde das in einem Auto relativ einfach vorstellbar, weil irgendwie für mich ist Auto ein relativ friedlicher Ort. Vielleicht der friedlichste Ort auf Erden. So hast du dein eigenes kleines Reich. Und ich habe mir vorgestellt, die Leute, die ich da jetzt an den Straßen sehe, das hier wäre der Himmel. Ich würde diese Leute natürlich nicht kennen, aber etwas Besonderes wird mich mit ihnen verbinden. Und alles das, was so an Fremdheit, an Neid, an Distanz zwischen Leuten da ist, wäre nicht da. Es gäbe hier niemanden, der mit schlechter Laune rumläuft oder ungute Gedanken hat. Irgendwas würde uns verbinden. Es wäre eine Heiterkeit in der Luft so. Und wenn du im Auto sitzt und die Leute ja nicht wirklich erlebst, dann kannst du dir das relativ leicht so vorstellen. Könnt ihr mal machen. Jesaja sieht ein Friedensreich, in dem das Leben wirklich eine andere Qualität hat. Und im Zentrum dieses Friedensreiches ist der Spross aus der Wurzel Isais, ja, der Nachkomme Davids mit anderen Worten. Ein Regent, der Frieden regiert. Und 700 Jahre später verlassen wir Jesaja, zu der Zeit, als die Römer also das Land diktieren, da taucht ein Mann auf, der noch mehr sieht als Jesaja. Ein Mann, der durch die römische Provinz Palästina läuft und predigt, jetzt. Jetzt ist es soweit. Das Himmelreich ist nahe, behauptet er. Kehrt um, ändert euer Leben, denn Gott richtet jetzt seine Herrschaft auf. Die neue Welt Gottes kommt. Dieser Mann war jung, jünger als ich. Aber die Leute sagten, wenn man ihn reden hört, dann ist es, als ob du Gott reden hörst. Man erzählte sich die merkwürdigsten Dinge um seine bisherige Lebensgeschichte. Man erzählte sich von Engelerscheinungen bei seiner Geburt. Das war zur Zeit des großen römischen Kaisers Augustus. Hartnäckige Gerüchte halten sich über den zweifelhaften Ruf seiner Eltern. Er sei ein uneheliches Kind, sagen die einen. Man wisse gar nicht so richtig, ob das überhaupt Josef der Vater ist. Und wenn, dann waren sie noch nicht verheiratet und so weiter. Andere wollen von einer Legende um eine schwangere Jungfrau wissen. Also was munkelt man so? Und als er sich vor einigen Monaten als erwachsener Mann hat taufen lassen im Jordan, da wollen die Leute auch wieder merkwürdige Zeichen erlebt haben. Und jetzt läuft er als Rabbi vor allem durch die ländlichen Gebiete dieses Landes mit einigen jungen Leuten, die ihm da so folgen. Berichte von Wunderheilungen eilen ihm voraus. Er predigt einen Gott, den er meinen Vater im Himmel nennt. Und man sagt, Eine Art Inquisitionskomitee des religiösen Establishment habe ihn auch schon auf dem Schirm und prüfe ihn immer wieder. Was ist dran an diesem Typen? Können wir den so machen lassen? Und insgesamt, das will ich damit sagen, fragt man sich im Volk, immer mehr Leute fragen sich, ob dieser Jesus, der Sohn des Zimmermanns von Nazareth, der angekündigte Messias sein könnte. Manches davon passt so gut, also sein Charisma, seine unbestreitbare Weisheit, wenn er redet. In viel kürzeren Worten, als ich sie brauche, viel mehr zu sagen. Die Kraft, die er hat, die von ihm ausgeht, irgendwie seine Unerschrockenheit vor allem, was Macht hat in dieser Welt, ob es jetzt hochgestellte Leute sind oder das, was sonst noch zwischen Himmel und Erde so Merkwürdiges vor sich geht. Man erzählt zum Beispiel, er habe einen Sturm irgendwie, der habe sich gelegt, als er mit seinen Leuten auf dem See war. Man erzählt, er habe Tausende von Menschen satt gemacht mit nichts und die Leute seien fast in eine Hysterie geraten wegen dieses Wunders. Man habe ihn zum König machen wollen, hier und jetzt. Könnte das der Messias sein, von dem Jesaja redet, dieser Spross aus dem Stamm Isais? Aber manches an diesem Typen passt auch wieder so gar nicht. Er zeigt null Interesse an politischem Einfluss. Und den Besatzern, die ja eigentlich Ziel wären von, ne, also die müssten ja rausfliegen, wenn das hier friedensreich werden soll. Den Besatzern gegenüber verhält er sich merkwürdig neutral, zeitweise freundlich. Begegnet ihnen so, wie jedem anderen. Kollaborateure oder Ex-Kollaborateure mit den Besatzern, es gehören jetzt zu seinem Freundeskreis. Und immer, wenn er Publicity haben könnte und nutzen könnte, zieht er sich zurück. Er dackelt dauernd durch die ländlichen Gebiete, aber in Jerusalem wird er selten gesehen, da wo man sein müsste, wenn man etwas verändern will in diesem Land. Er verbringt so viel Zeit mit Armen und Außenseitern und verärgert ständig auf ungeschickte Weise die wichtigen Entscheidungsträger. So, aber dieser verwirrende Mann predigt immer wieder, das Himmelreich ist nahe. Mit meinem Kommen bricht es an. Ändert euer Leben jetzt und tretet ein in dieses Reich Gottes. Jesus nannte das, oder Jesus sah wie Jesaja das Himmelreich. Er nannte das die neue Welt Gottes oder wie man das immer übersetzen will, die Königsherrschaft Gottes. Und er redete manchmal so davon, als ob das schon da wäre. Man müsse nur eintreten und es leben. Ja, lebt so, wendet euch Gott wieder zu und lebt ein neues Leben. Fangt das jetzt an. Und dann wiederum redete er so davon, als ob, wie Jesaja so ähnlich, als ob das etwas ist, was irgendwann kommen wird, aber nicht jetzt schon da ist. Und sagte mehr oder weniger, wartet darauf. Wenn das kommt, dann. So. Und aus der Lehre dieses Mannes und seinem Leben entstand eine Bewegung, die wir bis heute als die Bewegung der Christenheit kennen. Und bis heute ist das so, dass diese Bewegung getragen wird von der Hoffnung auf das, was Jesaja sah, was Jesus sah, die Hoffnung auf eine neue Welt, die Hoffnung, dass diese Welt, die wir hier erleben, nicht das Letzte ist, was wir erleben werden. Und gleichzeitig ist diese Bewegung bis heute davon getragen, von dem Glauben, dass diese neue Welt da in der Ferne jetzt schon anbricht. Jetzt schon gekommen ist. Ansatzweise nur, aber doch erkennbar und wirklich erlebbar. Man hat den Christen oft vorgeworfen, ihr vertröstet die Menschen nur aufs Jenseits, Opium fürs Volk, ne? Damit sie den Mist hier auf Erden besser irgendwie aushalten. Aber man muss auch sagen, dass aus der Bewegung der Christen immer wieder heftige Hoffnung für heute entstanden ist. Und eine Leidenschaft, etwas in dieser Welt zu verändern. Etwas an der Ungerechtigkeit dieser Welt zu verändern. Ein bisschen Himmel auf Erden hier zu etablieren. Und ihre Botschaft war immer das Leben kann jetzt anders werden, wenn wir nur Gott regieren lassen würden. Das würde erstmal bedeuten, in meinem Leben regieren lassen würden. Dann wird Reich Gottes wachsen. Jetzt schon. So, und irgendwo zwischen dieser Hoffnung, da kommt etwas, und diesem Suchen, ist das jetzt schon erlebbar? Irgendwo dazwischen leben wir. Es gibt Menschen um uns herum, damals wie heute, die glauben immer noch an so eine Zukunft. Eine große, wirklich gute Zukunft. Ein Friedensreich, das nicht von dieser Welt ist. Das hoffentlich auch anders aussieht als die Vision Sebastians. Sie glauben nicht, dass diese Welt dadurch kommt, dass wir sie schaffen, sondern dass Gott sie bringen wird. So, und gleichzeitig leben wir aber doch jetzt in dieser Welt, in der so wenig darauf hindeutet, dass das so sein könnte. So wenig darauf hindeutet, dass man begründete Hoffnung haben kann. Und da kann man sich schon fragen, was nützt mir das Träumen von dem Himmel? Ich lebe jetzt hier heute. Was nützt mir das? Deswegen will ich euch noch von einem erzählen, der etwas sah. Jesaja haben wir jetzt, Jesus, es wären noch ein paar andere zu nennen, aber diesen einen jetzt noch. Er lebte nach Jesus, er lebte nicht lange nach Jesus, aber diese Bewegung der Christenheit hatte schon angefangen, sich auszubreiten, und er war einer von denen, die maßgeblich beteiligt waren an der Ausbreitung dieses Reiches Gottes, ich meine Paulus. Und er formuliert diese Spannung, die ich auch spüre. Da hat Jesus das Himmelreich angekündigt, dass es komme, jetzt schon anbreche und irgendwann völlig vollständig zum Durchbruch kommt, und jetzt lebst du in dieser Spannung. Er auch. Ich sehe etwas, ein bisschen was davon, und dann sehe ich es wieder gar nicht. Ich sag mal mit meinen Worten, man könnte jetzt auch Römer 8 vorlesen, aber ich sag mal mit meinen Worten, was er da schreibt. Er spricht in diesem Abschnitt von Sehnsucht, von seiner Sehnsucht. Von seiner Sehnsucht nach einer Welt, die anders ist als die Welt, die er erlebt. Die gut ist, die friedlich ist, die voll von Gottes Herrlichkeit ist. Und er spricht davon, dass die ganze Welt sich danach sehnt. Und er meint nicht nur die menschliche Welt. So. Er meint den Kosmos. Er sagt, unser Globus, der stöhnt. Die Natur stöhnt. Und wenn man sich heute umschaut, könnte man sagen, ja, das kann ich sehen. Die Natur stöhnt unter der Sinnlosigkeit, unter dem Leid, unter der Vergänglichkeit, darunter, dass sie kaputt geht. Und er vergleicht unsere stöhnende Welt, die Sehnsucht hat nach etwas anderem, mit einer Frau, die schwanger ist und in den Wehen liegt. Und er sagt, da ist bald neues Leben da, aber es tut verdammt weh. Und er sagt, wir, die wir daran glauben, dass da etwas kommt, dass da Leben kommt, wir, die wir irgendwie schon was von Gottes Leben geschmeckt haben, weil wir Gott begegnet sind oder so, die wir vielleicht Gottes Gegenwart in unserem Leben erleben, praktisch sozusagen schon infiziert sind mit der Hoffnung auf eine neue Welt, wir stöhnen auch, weil sie noch nicht da ist. Vielleicht ist unsere Sehnsucht sogar deswegen noch größer. So, und dann sagt er, aber das, so ist es doch mit der Hoffnung. So ist es doch mit der Hoffnung. Also wäre sie schon da, wäre das schon da, worauf wir hoffen, dann bräuchten wir nicht mehr zu hoffen. Weil wir aber auf etwas hoffen, was wir noch nicht sehen, und weil das, worauf wir hoffen, weil das begründete Hoffnung ist, wir wissen, warum wir darauf hoffen, haben uns nicht nur so ausgedacht, darum haben wir Sehnsucht. Und Leute, natürlich verändert diese Sehnsucht unser Leben. Jetzt. Ein Mensch, der auf etwas hofft, der lebt völlig anders als ein Mensch, der auf nichts mehr hofft. Ich habe vorhin gesagt, ich denke nicht weit voraus. Ich habe überhaupt keinen Einblick darüber, wie spät es ist. Ich komme jetzt aber schon langsam zum Ende. Vorhin gesagt, ich denke nicht weit voraus. Manchmal nur so ein paar Wochen. Wenn ich weit voraus denke, dann ist das oft dann, wenn ich mir Sorgen mache. Aber was ich da eben erzählt habe, das könnte allein schon ein bisschen ein Beispiel dafür sein, dass Hoffnung unser Jetzt verändert. Also wenn ich hoffe, dass ich in zwei Wochen, wie lange ist denn das noch bis zum 28., ja ungefähr, 29. glaube ich, Skifahre, dann verändert das jetzt meinen Tag. Wenn ich die kalte Luft schon irgendwie im Gesicht spüre, mir den Schnee, den Pulverschnee vorstelle und den neuen Ski unter den Füßen, dann verändert das mein Jetzt. Wenn ich mir Sorgen mache, dass ich in 2 Wochen bankrott bin, weil mir Opel gehört oder was, verändert das auch mein Jetzt. Das ändert auch meinen Tag jetzt. Also Sehnsucht und Hoffnung sind eine gewaltige Kraft. Und Paulus sagt, natürlich, wenn wir darauf hoffen, dann entsteht daraus eine Sehnsucht, unter der wir jetzt manchmal stöhnen. Aber das ist doch auch die Kraft, die uns hilft, den Tag, den Alltag zu leben. Natürlich muss diese Hoffnung begründet sein, sonst ist mir das auch ein bisschen wenig, wenn ich mir nur so eine Illusion schaffe. Und da ist die Frage, kann ich diesem Christus, der gesagt hat, mit mir kommt das Leben auf die Welt. Kann ich dem trauen? Kann ich dem trauen, dass Gott mich damit besucht? Kann ich dem trauen, dass das wirklich Leben bedeutet für mich und mein ewiges Leben? Kann ich dem begründet trauen? Kann ich begründet darauf hoffen? Aber wenn das so ist, dann verändert das mein Jetzt. Und natürlich brauche ich dann auch so kleine Erfahrungen, die mir schon zeigen, ja, und jetzt schau, da, du siehst das Himmelreich hier und da jetzt schon anbrechen. Also wenn das zu lange nicht vorkommt in meinem Leben, dann ist es immer schwerer, Hoffnung zu behalten. Das sind kleine Dinge. Also für mich ist das zum Beispiel dann, wenn ich tatsächlich Frieden oder Freundschaft zwischen Leuten erlebe und hoffentlich einer dieser Leute bin, die wirklich anders ist als das, was normal ist. Das sind manchmal ganz kleine Dinge, kleine Begegnungen. Aber wenn ich das Gefühl habe, das ist ein bisschen was davon, wie ich mir Beziehung zwischen Menschen vorstelle, dann blitzt etwas von dem auf, was Jesus das Himmelreich nennen würde und was jetzt schon anbricht. Oder auch ganz andere Sachen. Letzte Woche, ich sitze morgens um 8 da, nicht so gut drauf, passiert mir manchmal, dass ich nicht so gut drauf bin morgens. Die Welt sieht irgendwie doof aus, also allein schon, weil es draußen grau ist. Ich glaube, die Sonne habe ich heute Morgen zum ersten Mal seit ich weiß nicht wann gesehen wieder. Vielleicht ist das auch irgendwie schuld daran. Aber jedenfalls, ich bin nicht voller Energie für diesen Tag. Ich frage mich eher, ob das eigentlich alles hier wirklich Sinn macht. Auch das, was ich da so glaube. Und dann schlage ich die Bibel auf. Also das habe ich da gemacht. Ohne große Erwartung und ungefähr die Mitte. Und es fällt genau die Seite auf, über die ich heute zu predigen hatte. Ich habe nicht deswegen über die Seite heute gepredigt, sondern das stand vorher schon fest. Ich wusste das. Jesaja 11. Genau die fällt auf. Zwar ist es nicht die Bibel, die ich immer zum Arbeiten benutze, die jetzt schon so oft an der Stelle aufgeschlagen ist, dass sie gar nicht mehr anders kann, als da aufzufallen. Ne? Sondern eine andere. Übrigens klappt das bei Bibeln eh nicht, weil die so dünne Seiten haben. Also, für mich war das da wie so ein kleiner Einbruch von Gottes Welt in meine Welt. Die Chancen stehen 1:1000, dass es Zufall war. Sowas brauchen wir auch irgendwie, so dass Gottes Welt mir so ein bisschen reinblitzt und dir die Hoffnung wieder nährt. Ja. Was bedeutet das für mich und diesen Tag? Es bedeutet Energie. Es bedeutet Lebenskraft. Gute Laune anstatt schlechter Laune. Hoffnung ändert etwas am Jetzt. Ich sehe was, was du nicht siehst. Was siehst du? Mit der Frage schicke ich dich nach Hause. Was siehst du, wenn du an die Zukunft denkst? Ich meine jetzt wirklich die entfernte Zukunft. Siehst du? Glaubst du an eine neue Welt Gottes? Den Himmel, wie man so sagt. Ist das für dich begründete Hoffnung? Und was siehst du, wenn du dich in deiner Welt jetzt umschaust? Siehst du davon schon etwas? Siehst du nur die Welt, die leidet und stöhnt? Oder siehst du Anzeichen dafür, dass Gottes Welt schon auch aufbricht? Reinbricht in dein Leben. Und jetzt schließen wir ab mit einem Videoclip. Da geht es um Hoffnung. Da geht es auch um eine neue Welt. Da geht es auch um Zeiten, wo einen nur die Sehnsucht nach dieser neuen Welt über Wasser hält.
Vermögt ihr euch vorzustellen, einen Ozean zu überqueren? Wochenlang sieht man nichts als den Horizont. Makellos und leer. Man lebt den Würgegriff der Furcht. Furcht vor Stürmen. Furcht vor Krankheit an Bord. Furcht vor der Unermesslichkeit. Also muss man seine Furcht hinunterschlucken, so tief es geht. Die Karten studieren, den Kompass beobachten, den günstigen Weg finden und Hoffnung haben. Pure, nackt, zerbrechliche.
Majestät, der Erzherzog und der Hochwacht.
Lasst sie wachen. Weiter, Mr. Warren. Ihr wacht bei der Hoffnung.
Zuerst ist es nicht mehr als ein Dunststreifen am Horizont. Der Blick haftet daran. Er haftet daran. Dann wird ein Fleck daraus. keinen Schatten auf der Weite des Wassers. Für einen Tag. Einen weiteren Tag. Nach und nach dehnt er sich den Horizont entlang aus und gewinnt seine Frau. Bis man sich am dritten Tage erlaubt, es zu glauben. Man das Wort zu flüstern wagt. Blood. Blood. Leben. Auferstehung. Das wahre Abenteuer. Aus dem gewaltigen Unbekannten auftaucht. Aus der Unermesslichkeit. Ein neues Leben. Das, Euer Majestät, ist die neue Welt.
Genau, steht noch auf zum Gebet zum Schluss. Jesus Christus, du bist der Mann, der diese Hoffnung in viele Herzen gepflanzt hat, dass eine andere Welt möglich ist. Du bist der uns von der neuen Welt erzählt hat und der sie schon anbrechen sah. Und Herr, ich glaube daran, dass du selbst der bist, der diese Welt gebracht hat und bringt und diese Welt regieren wird. Und darum bete ich für uns um Glauben. Um Glauben und Hoffnung, dass das, was wir hier erleben, nicht alles ist. Ich bete um begründeten Glauben. Und ich bete auch darum, dass wir, wie du das gesagt hast, in unserem Leben schon sehen können, wie das Himmelreich anbricht. Ich bete darum, dass es etwas in unserem Herz verändert. Und dass wir vielleicht Leute sind, die dazu beitragen, dass das Himmelreich anbricht, weil wir anfangen, anders zu leben. Ich danke dir, Herr, für deine Hoffnung in unserem Herzen. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.